Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Gab es bei Ihnen glitzernde Weihnachtsplätzchen? Was hinter dem Trend steckt und was Ernährungsfachleute davon halten, hören Sie gleich zu Beginn. Außerdem im Programm: Braucht Deutschland ein generelles Tempolimit? Ein altes Aufregerthema ist zurück. Südafrika ist das erste Land des Kontinents, das über Rahmenbedingungen für Elektroautos nachdenkt. Gesund durch die Skisaison, Training und eine sichere Ausrüstung sind wichtig. Und Sicherheit sollte auch das oberste Prinzip beim Silvesterfeuerwerk sein. Dazu unser Verbrauchertipp. Ein Hauch von Glitzer liegt auf allem. Ob Muffins, Cupcakes, Kuchen oder Torten, bunter Schimmer ist angesagt und macht sich gut auf Fotos für die sozialen Netzwerke. Und im Körper? Woraus besteht essbarer Glitzer? Und ist er wirklich unproblematisch? Dieser Frage ist die Verbraucherzentrale Bremen kürzlich nachgegangen. Sonja Pannenbecker aus dem Ressort Lebensmittel und Ernährung war an der Untersuchung beteiligt. Und ich fragte sie kurz vor der Sendung, welche Lebensmittel Glitzer enthalten können.
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Produkte. Sie haben ja auch schon ein paar angesprochen. Also wir haben uns jetzt vor allen Dingen Backdeko-Artikel angeschaut, aber eben auch in Likören, in Sekt, bei Kaffee, dieser Rainbow-Kaffee, der dann glitzert, auch noch in unterschiedlichen Farben. Und besonders schön im negativen Sinne fanden wir den glitzernden Puderzucker, den man dann auf Waffeln machen kann.
Was ist für Sie der Auslöser für diesen Trend?
Ja, der Auslöser, ich glaube, es ist tatsächlich auch viel dieses Instagram-taugliche Essen, dass man Sachen nochmal schöner machen muss. Bei Alkoholiker kennen wir das ja auch schon länger, dass diese mit Glitzer versetzt sind, dass da Goldpartikel drin sind. Aber bei Backartikeln ist es uns jetzt erst so in den letzten Jahren aufgefallen, dass es auch immer mehr wird.
Woraus besteht dieser Glitzer denn im Einzelnen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich und da hilft eben der Blick auf die Zutatenliste. Wir haben vor allen Dingen Glitzer gefunden mit Trägerstoffen, wie zum Beispiel Gelatine, Zucker, Gummi Arabicum oder auch Mahlstärke. Und diese haben dann glatte Oberflächen, die das Licht brechen und durch Titandioxid oder auch Eisenoxid oder auch Aluminium wird dieser Glitzereffekt nochmal unterstützt und kriegt dann diesen metallischen Glanz. Und auch Silber und Gold, das kennen wir ja aus Schnaps zum Beispiel, dass dann tatsächlich Goldpartikel da drin schwimmen. Das geht natürlich auch, die sind ja auch als Zusatzstoffe zugelassen. Und damit es in vielen Farben glitzert, werden unterschiedliche Farbstoffe noch eingesetzt. Und es gibt ganz positive Beispiele, wo zum Beispiel nur Maisstärke eingesetzt wird und dann ein rote Beete-Farbstoff, der glitzert dann halt rötlich und ist eigentlich auch ganz hübsch. Aber es gibt eben auch ganz viele Produkte, die wir uns angeguckt haben, wo Titandioxid eingesetzt wird und der steht ja gerade auch in der Kritik.
Warum?
Ja, also die französischen Behörden gehen davon aus, dass das als Zusatzstoff nicht mehr als sicher einzustufen ist. Und deswegen setzen die jetzt die Verwendung für ein Jahr aus in Frankreich. Die europäischen Behörden und auch die deutschen Behörden gehen aber davon aus, dass es unbedenklich ist. Titandioxid ist eben auch ein Produkt, was in sehr, sehr vielen Stoffen zu finden ist, zum Beispiel auch in Wandfarbe, auch, aber auch in Sonnenschutzmitteln. Also es ist nicht nur ein Lebensmittelzusatzstoff, sondern es wird eben in vielen Produkten eingesetzt als Weißunterstützer. Und es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man so einatmet, dass das dann gegebenenfalls zu Krebs führen könnte. Wenn man es aber gebunden in einem Lebensmittel zu sich nimmt, dass es dann eigentlich eher unkritisch ist. Also es ist relativ häufig vorhanden und bei diesem Glitzer ist es einfach, finden wir einfach total überflüssig.
Welche Glitzerprodukte sind denn essbar und auch unproblematisch?
Also unproblematisch finden wir oder würden wir jetzt als sehr unproblematisch empfinden sind, wenn es eben aus Mahlstärke und natürlichen Farbstoffen gemacht wird oder auch wenn man Glitzer selber macht. Das kann ich dann gleich nochmal erklären. Schwieriger finden wir es, dass wir, wenn wir im Internet Glitzer kaufen wollten, also als wir uns das angeschaut haben, da waren manche Produkte, die sahen den essbaren Glitzerprodukten sehr ähnlich, waren dann aber nur gekennzeichnet mit non-toxic, also nicht giftig. Und dann war da auch der Hinweis, man möge das doch bitte vor dem Essen wieder entfernen. was finde ich bei Glitzerpuder relativ unwahrscheinlich ist, dass man den dann auch wieder entfernt bekommt. Und da sind wir uns auch nicht ganz sicher, ob das auch tatsächlich Sachen sind, die in Deutschland auch richtig zugelassen sind. Und deswegen, wenn man im Einzelhandel, also im Supermarkt zum Beispiel, Sachen kauft, da kann man sich sicher sein, dass wenn die bei den Backartikeln stehen, dass man die auch essen kann. Wir würden halt auch immer empfehlen, eben nicht allzu große Mengen zu nehmen. Und bei diesen Pudern, da würden wir halt auch empfehlen, das möglichst eher nicht mit Kindern zu machen, weil dieses Einatmen ja das Kritische ist. Und wenn das so ein Glitzerpuder ist, was man dann in Fondant, in Marzipan oder in Schokolade oder sowas einarbeiten möchte, besteht natürlich schon die Gefahr, dass man es dann einatmet.
Sie sagen, es gibt auch die Möglichkeit, Glitzer selber herzustellen. Wie macht man das denn?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Man nimmt Zucker und Maisstärke zum Beispiel und verrührt es mit Wasser und nimmt dann möglichst natürliche Farbstoffe. Entweder hat man die auch selber gemacht, das wäre dann schon ein größerer Aufwand, oder es gibt ja auch im Einzelhandel natürliche Farbstoffe, mit denen man Kuchen zum Beispiel färben kann. Dann streicht man es ganz dünn aus, lässt es trocknen und dann kann man es brechen. Und dann kommt ja so Scheibchen, die dann in den unterschiedlichen Farben glänzen. Das ist natürlich weniger glitzernd und nicht so metallisch, als wenn man jetzt Silber, Gold oder Titandioxidprodukte nimmt.
Aber es wäre die gesündere und sichere Alternative.
Wie gesagt, im Moment gehen die deutschen Behörden davon aus, dass die Produkte, die als essbar auch gekennzeichnet sind, auch nicht gesundheitsgefährdend sind. Wer mehr Vorsicht walten lassen möchte, dann ist man mit den selbstgemachten auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Warum manche Lebensmittel glitzern und wie man die unbedenkliche Variante leicht selber machen kann, erläuterte Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen. Freie Fahrt für freie Bürger. Ob es Zufall ist, dass das Thema Tempolimit auf Autobahnen vorzugsweise in nachrichtenarmen Zeiten wie diesen auftaucht? Eigentlich ist dazu alles gesagt, und zwar von allen. Oder doch nicht? Es gibt neue SPD-Vorsitzende und es gibt einen Parteitagsbeschluss zum Tempolimit. Und jetzt wird wieder diskutiert, auch außerhalb der SPD. Anja Günther hat die verschiedenen Positionen zusammengetragen.
Von friedlicher Stimmung zwischen den Jahren ist bei Union und SPD wenig zu spüren. Beim Thema Tempolimit wirkt die SPD genervt vom Koalitionspartner. Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h auf deutschen Autobahnen, so sieht es ein SPD-Parteitagsbeschluss von Anfang dieses Monats vor. Den wollen die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt umsetzen. Der SPD-Politiker Ralf Stegner appellierte in der ARD an Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, beim Thema Tempolimit nicht länger auf der Bremse zu stehen.
Gerade Herr Scheuer hat ja eine deprimierend schlechte Erfolgsbilanz, was seine Arbeit angeht. Hier könnte er sich mal einen Erfolg verschaffen, indem er etwas Kleines, aber leicht Schaffbares für den Klimaschutz tut, indem er die Verkehrssicherheit deutlich erhöht, indem er was für den Verkehrsfluss tut und indem er sich an die Seite ganz Europas und fast aller zivilisierten Staaten der Welt stellt.
Scheuer aber denkt offenbar nicht daran, beim Thema Tempolimit auf die SPD zuzugehen. Es gäbe weit herausragendere Aufgaben, als das hochemotionale Thema Tempolimit wieder und wieder ins Schaufenster zu stellen, so Scheuer. Der CSU-Politiker verweist zudem darauf, dass auf einem Drittel der deutschen Autobahnen bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelte. Unterstützung bekommt Scheuer unter anderem vom niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann. Der CDU-Politiker riet auf NDR Info zu mehr Gelassenheit und warnte vor einem Überbietungswettbewerb in puncto Klimaschutz.
Man muss sich schon wundern, da haben wir gerade ein Klimapaket vor Weihnachten auf den Weg gebracht. Und jetzt reicht das offensichtlich alles nicht und das finde ich persönlich nicht wirklich zielführend.
Das Thema generelles Tempolimit ist nicht neu. Seit Jahren wird es diskutiert und seit Jahren sagen CDU und CSU Nein dazu. Im Oktober noch hatten auch die Sozialdemokraten im Bundestag gegen einen grünen Antrag für Tempo 130 auf deutschen Autobahnen gestimmt, aus Gründen der Koalitionsdisziplin, wie es hieß. Der grüne Cem Özdemir wirft der SPD vor, da nicht ganz glaubwürdig zu sein.
Ja, offensichtlich hat die SPD entdeckt, dass die Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland sich geändert hat für ein Tempolimit. Es ist nur wenig glaubwürdig, denn dort, wo sie es hätte tun können in der Bundesregierung, als wir unseren Antrag eingebracht haben, hat die SPD nicht zugestimmt.
70% der deutschen Autobahnstrecken haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Überhaupt ist Deutschland in Europa von Staaten mit Tempolimit umgeben. Teilstudien zeigen zudem, dass sich ein Tempolimit positiv auf das Klima und auf die Verkehrssicherheit auswirken kann. Oliver Luksic, Verkehrspolitiker der FDP-Bundestagsfraktion, hält aus Gründen der Verkehrssicherheit aber anderes für dringlicher.
Wenn wir uns die Verkehrssicherheitszahlen anschauen, ist das Kernproblem in Deutschland die Landstraßen. Dort brauchen wir sehr viel mehr Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit. Auf Autobahnen, trotz steigenden Fahraufkommens, sinken die Zahlen. Insofern ist ein Tempolimit nicht verhältnismäßig. Wir brauchen es dort, wo es Gefahrenstellen gibt. Da macht es Sinn, auch gerne digital, je nach Verkehrs- und Wetterlage.
Die SPD überzeugt diese Argumentation nicht. Sie will die Tempolimitfrage im kommenden Jahr erneut zum Koalitionsthema machen.
Aus Berlin, Anja Günther. In Afrika stellen sich Autofahrern ganz andere Probleme, zum Beispiel die einer unzureichenden Infrastruktur. Viele Straßen sind von schlechter Qualität und unsicher. Südafrika dagegen denkt als erstes Land des Kontinents darüber nach, Rahmenbedingungen für Elektroautos zu schaffen, auch weil die Autoindustrie wichtig für das Land ist. Aus Südafrika, Jana Gent.
Elektroautos krempeln die Welt in einer rasanten Geschwindigkeit um. Der Markt wächst unaufhaltsam, nur in Südafrika noch nicht. E-Autos fahren schon und Ladesäulen gibt es auch, aber es sind nur einzelne. Laut Brian Hasty vom Nationalen Autoverband ist das global gesehen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er sagt aber, auch vor Südafrika machen E-Autos nicht Halt und er rechnet schon bald damit.
The big message I'm giving is that it's not 5 or 10 years.
Meine wichtige Nachricht ist, dass es nicht 5 oder 10 Jahre dauern wird. Nein, das muss innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre passieren. Im Zentrum dieses Universums ist die Autoindustrie. Und das passiert. Das lässt sich nicht aufhalten. Autos sind tatsächlich ein Weltmarkt. 7 Hersteller produzieren in Südafrika in großen Zahlen. 10% aller Waren, die Südafrika verlassen, sind Fahrzeuge. Brian Hasty arbeitet bei Jaguar Land Rover und sieht echte Chancen für Südafrika. Die Produktion wird nicht komplett neu sein, sie wird nur verändert. Wir müssen es schaffen, E-Autos vollständig hier zu produzieren. Südafrika und der ganze Kontinent haben viele Rohstoffe dafür. Unsere Chance ist doch, wenn es uns gelingt, hier zu fertigen, dass wir eine Rolle bei den globalen Handelswegen einnehmen können. Aber Verträge gibt es noch keine. Noch schwebt ein Damoklesschwert über Südafrika. Einer Studie zufolge läuft das Land Gefahr, vom Weltmarkt abgehängt zu werden. Dion Clotie ist der Autor. Klimawandel geschieht wirklich und Elektromobilität ist auch ein Teil der 4. industriellen Revolution. Wir müssen investieren und eine Produktionskette für Batterien aufbauen. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir von dreckiger Kohle und Öl abhängig und wir könnten die Müllhalde für alte Technologien werden. Damit das nicht passiert, fordert Dion Clotie eine neue Denkweise, denn die Südafrikaner sind zögerlich. Dabei scheint es greifbar. Firmen denken bereits darüber nach, Batterien in Südafrika zu produzieren. Schließlich kommen viele der nötigen Rohstoffe aus der Region. Und große Autohersteller führen Gespräche mit dem staatlichen Energieversorger Eskom. Aber der ist eines der Probleme, sagt Numa Grobbelaar vom Institut für internationale Angelegenheiten. Es müssten viele Schritte eingeleitet werden. Dabei muss man auch bedenken, dass es Arbeitsplätze im Kohlebergbau kostet, dass man das Bildungssystem ändern muss. Und das größte Problem ist doch, wie man mit Eskom umgeht. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Korruption und jahrelange mangelhafte Wartung der Kraftwerke sind ein Grund dafür, warum regelmäßig der Strom abgeschaltet wird. Und den braucht man nun mal. Erneuerbare Energien sind in Südafrika noch verschwindend gering, aber auf dem Vormarsch. Doch Numa Grobbelaar stellt eine einfache Rechnung für E-Autos auf. Wenn alle Minitaxis im Land, wenn die Mietwagenfirmen und wenn die Regierung beschließen würde, flächendeckend auf Elektroautos umzusteigen, dann wären das 900.000 Autos. Das würde sofort alles daran ändern, wie die Gesellschaft E-Autos sieht. Klar ist, die Kosten wären enorm. Und Entscheidungen müssten sorgfältig getroffen werden. Aber ohne Zweifel ist auch Südafrika ein Markt für E-Autos.
Die Debatte über Elektroautos ist in Südafrika angekommen. Sonne, blauer Himmel, freie Pisten, so sieht der Skifahrertraum aus. Drangvolle Enge und harter Kunstschnee, die Realität hält nicht immer mit. Aber wer sich gut aufs Skifahren vorbereitet und für die Abfahrten trainiert, hat gute Chancen, gesund durch die Wintersaison zu kommen und auch danach fitter zu sein. Anke Petermann über eine Veranstaltung der Universität Kaiserslautern mit Sportpraktikern und angehenden Lehrern.
Ganz gleich, ob jung oder alt, wer das Skilaufen gut vorbereitet angeht, lernt Bewegungstechniken leichter und reduziert das Verletzungsrisiko. Kitas, Schulen und Vereine können online das DSV-Mobil des Deutschen Skiverbands buchen. Die Uni Kaiserslautern hat das für ihr Schneesport-Symposium getan.
Und da haben wir jetzt verschiedene Stationen aufgebaut mit einer Stackline, mit einer Koordinationsleiter, wo wir dann verschiedene Aufgaben vormachen werden.
Erklärt Sportmanagement-Student Tim Zimmermann. Maite Farin macht ihr freiwilliges soziales Jahr beim DSV-Mobil und zeigt als Balance-Vorübung auf dem Boden,
dass man sich nur auf ein Bein stellt und die Zahlen einmal so mit dem Fuß malt oder Fußkreisen einmal so ein bisschen die Beine durchbewegen.
Auch mal erschwert auf einem Wackelbrett oder einem Wackelkissen aus Gummi. Dabei Bälle zu werfen, trainiert Gleichgewicht und Koordination noch intensiver.
Achtet wieder darauf, dass ihr nach vorne schaut, Fixpunkt habt, dass es still ist.
Der Parcours des DSV-Mobils, eine Herausforderung auch für Sportstudenten.
Ganz sicher hilft Training.
Konstatiert Veit Senner, Professor für Sportgeräte und Materialien an der Uni München.
Weil der Muskelapparat dann besser wird, ein muskelschützendes Knie.
Das beim Alpinskilauf am häufigsten verletzte Körperteil mit mehr als 10.000 betroffenen deutschen Skifahrern im Jahr.
Interessanterweise gibt es aber tatsächlich auch Situationen, wo ein starker Muskel sogar schädlich sein kann. Das glaubt man gar nicht, aber es gibt sogar eine Beschreibung eines Verletzungsmechanismus, sehr starken Muskelanspannung, Quadrizeps, also den Oberschenkelmuskel, kann zu einer isolierten Kreuzbandruptur führen.
Zum Kreuzbandriss im Knie, bei Skirennläufern zum Beispiel.
Deswegen ist gleichzeitig auch eine gute Flexibilität, also Dehnfähigkeit, auch wieder wichtig. Das nimmt nämlich wieder den Stress vom Gelenk.
Ergänzt der Hildesheimer Sportprofessor Nico Kurpiers. Ganzheitlich zu trainieren, rät er, und auch das Bewusstsein für Gefahrensituationen zu schärfen. Neben den Rasern sind auch langsam fahrende Anfänger besonders verletzungsgefährdet, beobachtet sein Münchner Kollege Veit Senner.
Also diese langsamen Stürze, die gar keine große Energie drin haben oder Dynamik, die sind dann in dem Punkt sogar kritischer. Wenn jemand bei hoher Fahrgeschwindigkeit stürzt, dann löst die Bindung leichter mal aus.
Dafür, dass die Skibindung nicht ordnungsgemäß auslöst, gibt es ein zunehmendes Risiko, nämlich dass neuartige Alpinskischuhe mit flexiblen Sohlen auf den Markt gekommen sind. Diese eignen sich auch fürs Skitourengehen, passen aber nicht mehr in die alten Alpinbindungssysteme.
Selbst der Sportfachhandel ist noch nicht in jedem Punkt darüber informiert. Der Skiverleih nicht immer, je nachdem, wie gut die eben sich jetzt mit den Firmen und den Angaben auseinandersetzen.
Stellt Veit Senner fest, der Skiläufer muss sich selbst kundig machen. In den kommenden Jahren dürften zu den Neuerungen auf dem Markt auch Sensorik in der Skiausrüstung gehören und mechatronische Skibindungen, die auf eingespeiste Messwerte reagieren.
Nicht nur die Kräfte zwischen dem Fuß und dem Ski, das war ja bislang auch schon so eine gewisse Information, die Bindung bekommen hat, sondern jetzt noch zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel Muskelzustand. Aber das Stichwort heißt Wearables, also Integration von Sensorik in die Textilien auf eine Art und Weise, dass sie das möglichst nicht merken.
Nicht am Körper, meint Veit Senner, aber am Preis vermutlich schon.
Wie der Skisport sicherer werden kann, Anke Petermann berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Morgen beginnt der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Und gemeint sind damit Böller und Raketen, die ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar gezündet werden dürfen. So ein Feuerwerk am Nachthimmel sieht toll aus, aber leider passieren jedes Jahr teils schwere Unfälle dabei. Wer mit Feuerwerk ins neue Jahr starten will, sollte also vor allem eins im Blick haben: die eigene Sicherheit und die der Zuschauer. Dazu der Verbrauchertipp von Anja Nehls.
Die Feuerwerksrakete steigt hoch in die Luft. Allerdings ist der Farbeffekt am Nachmittag in der strahlenden Wintersonne weniger beeindruckend. Auf dem Testgelände der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung BAM, mitten in einem Wald südlich von Berlin, geht es Prüfer Christian Lohrer aber auch nicht um Schönheit, sondern um Sicherheit. Besonders häufig kommt es beim Anzünden von Feuerwerksbatterien mit vielen Schüssen und Effekten zu Unfällen.
Ein großes Gefährdungspotenzial bildet hier sozusagen der erste Schuss. Insofern ganz wichtig, wenn Sie den Gegenstand anzünden, gehen Sie in die Knie und dann am langen Arm im Prinzip direkt an die Anzündschnur gehen mit der Zündquelle, zum Beispiel Feuerzeug, sodass Sie, falls Wind ist und die Flamme nicht die optimale Stelle trifft von der Anzündschnur, dass Sie den ersten Schuss direkt nicht ins Gesicht kriegen.
Silvesterfeuerwerk, wie zum Beispiel Raketen, Feuerwerksbatterien oder Knallkörper, gehört zur Gefährdungskategorie F2. F3 ist Profifeuerwerk, das nur mit behördlicher Erlaubnis benutzt werden darf. Zur Kategorie 1 gehören Tischfeuerwerk und Wunderkerzen. Das übliche Silvesterfeuerwerk mit F2 darf nur im Freien angezündet werden und ein Schutzabstand von 8 Metern ist unbedingt einzuhalten. Für das Starten von Raketen sei eine leere Flasche aber nicht ausreichend. Besser wäre es, wenn die Flasche mit der Rakete stabil in einem Kasten steht, meint Lohrer.
Die Realität vor Ort sieht häufig anders aus. Da werden die Raketenstäbe entweder in den Schneehaufen gesteckt oder in die Erde. Können wir nur ganz dringend von abraten. Denn je nach Untergrund oder je nach Haufenzusammensetzung, die mehr oder weniger fest sein kann, reicht dann der Schub des Raketenmotors nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Und dann haben sie eine Ground Explosion und dafür sind die Prüfung und Bewertung gar nicht ausgelegt.
Denn bei der Prüfung von Raketen gehe man von einer Explosion in 60 Metern Höhe aus, auch im Hinblick auf den Schallpegel. Nur geprüftes Feuerwerk sollte verwendet werden, rät Christian Lohrer.
Nicht geprüftes und damit auch illegales Feuerwerk identifiziert man eigentlich dadurch, dass kein CE-Zeichen vorhanden ist. Es können auch eindeutige Zeichnungen sein wie Totenköpfe. All das sind sichere Anzeichen, dass es kein ordentlich geprüftes Feuerwerk ist. Kein normaler Feuerwerkshersteller würde irgendwie Totenköpfe auf den Gegenständen anbringen. Auch wenn sie die Schrift nicht entziffern können, wenn sie kyrillische Buchstaben drauf haben beispielsweise, dann ist es klar, dass der Gegenstand nicht für den deutschen Markt vorgesehen ist.
Wer Feuerwerk für die gesamte Nachbarschaft einkaufen will, muss ebenfalls vorsichtig sein. Mehr als 50 Kilo dürfen nicht transportiert werden. Und einfach im Schlafzimmer und das Bett legen geht auch nicht, sagt Alexander von Oertzen von der BAM.
In bewohnten Räumen dürfen Sie eine Menge aufbewahren, die bis 1 Kilogramm Netto-Explosivstoffmasse geht. Von dem, was da wirklich drin ist an Schwarzpulver und anderen explosionsgefährlichen Stoffen. Diese Angabe befindet sich aber auf jedem Feuerwerkskörper drauf. Und das heißt, da können Sie also das ein bisschen addieren. In einem nicht bewohnten Raum, in einem bewohnten Gebäude dürfen Sie bis zu 10 Kilogramm Netto-Explosivstoffmasse aufbewahren. Das wäre also zum Beispiel eine Kammer oder ein Kellerraum oder vielleicht ein Gästezimmer, was nicht bewohnt ist.
Jedes Jahr kommt es in der Silvesternacht zu zahlreichen schweren Unfällen, teilweise mit abgesprengten Händen oder Fingern oder Verbrennungen im Gesicht. Außerdem zu tausenden Bränden und unzähligen toten Tieren, die durch die Knallerei in Panik geraten. In einigen Innenstädten in Deutschland ist das Feuerwerk inzwischen verboten. Andere Länder in Europa verzichten komplett auf Feuerwerk.
Der Verbrauchertipp von Anja Nils. Der Deutsche Tierschutzbund rät Tierbesitzern, für Silvester knallerfreie Zonen in der Wohnung einzurichten. Tiere reagieren besonders sensibel auf Geräusche und die Knallerei am Silvestertag und danach versetzt sie in Panik und Schrecken. Gehörschäden nicht ausgeschlossen und auch Brandwunden und Augenverletzungen kommen vor. Fenster, Türen und möglichst auch die Rollos in der Wohnung sollten in der Silvesternacht geschlossen sein, damit Lärm und Lichtblitze gedämpft werden. Es fehlt an Pflegekräften in deutschen Kliniken. Dazu gleich ein Gespräch mit Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. In den Informationen am Mittag mit Mario Dobowiszek am Mikrofon. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.